Wir haben ja das Thema bereit zu sein. Und es ist schon in der Kirchengeschichte passiert. Ein namhafter Mann hat einst eine Versammlung gehalten, die dann in die Geschichte einging. Und das war, hat zusammen im Rahmen einer Weckung hat es dazugehört und gepasst. Er hat die Versammlung begonnen mit der Einleitung und die Leute haben geglaubt, jetzt kommt das übliche freundliche Begrüßungszeremoniell. Der hat die Versammlung begonnen mit dem folgenden Worten. Er sagte: Bist du heute bereit, hier jetzt dem Herrn Jesus zu begegnen? Und ich glaube, das ist ein Krisenproblem. Wir Menschen, wir sind darauf angelegt, dass wir alles, was nicht in unser Denken jetzt gerade hineinpasst, in unsere Gefühlswelt, dass wir es einfach von uns schieben. Und dieses im Heute zu leben, hat massiv mit der Bereitschaft zu tun, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Ich möchte uns dazu lesen, auch ein Sendschreiber, das Tor der Buße, ganz wichtig für die gesamte Endzeit, Offenbarung 2, 12 bis 17, Pergamus. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Sendschreiber Pergamus, da stellt sich der Herr Jesus vor. Es ist ja bekannt, in jedem Sendschreiber wird der Herr Jesus vor eine andere Seite vorgestellt. Und hier stellt er sich vor, und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die der Erlöser uns Menschen gegenüber zeigt und einer seiner wichtigsten Dienste. Er sagt, er ist der, der das zweischneidige Schwert hat. Da steht im Grundtext das zweimündige Schwert, die Stomos. Das Schwert, das einmal zum Trost, aber auch gleichzeitig zur Ermahnung zu uns redet. Das zum Heil, aber auch zum Gericht redet. Und er zeigt der Gemeinde, dass das für sie wichtig ist, dass das zweischneidige Schwertwort Gottes bei ihnen wirkt. Und sagt dann etwas, er sagt ganz klar, ich kenne deine Werke. Warum? Weil die Bibel etwas ganz klar sagt, dass der wahre Glaube, steht im Jakobusbrief, Werke hervorbringt. Das heißt, Glaube ist nie etwas Theoretisches, das sich in meinem Kopf abspielt, sondern Glaube hat immer Wirkungen. In Epheser 2, Vers 10 steht geschrieben, dass Gott die Werke, die ich als Gläubiger tun soll, praktisch von Anfang an für mich bereitet hat. Das heißt, mit der Wiedergeburt ist ein Paket von Werken da, die ich tun soll. Ich bekomme die Erlösung aus Gnade durch Glauben, hat mit Werke nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt theoretisch immer im Geiste wandeln würde, immer im Lichte wandle, immer gehorsam bin und immer dem Wirken Jesu durch sein Heiliger Geist nachgebe, dann würde ich alle diese Werke tun. Weil ich aber ein Mensch bin, der eben auch, so wie Paulus sagt, das Elend der alten Natur in sich hat, ist es so, dass der Mensch das manchmal tut, manchmal nicht tut. Und das ist das, was auch im Preisgericht Jesu Christi gemessen wird. Was habe ich getan? Was ist von diesen Werken wirklich ausgelöst worden? Und darum sagt praktisch hier der Herr Jesus, der das zweischneidige Schwert hat, ich kenne deine Werke. Ich weiß, wo du stehst. Ich weiß, was du realisierst, was du verwirklichst. Und er sagt dann etwas, das ist sehr erschütternd. Er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der, in dem Fall der Thron des Satans ist. Wir wissen alle, in Berlin steht der Altar Satans aus Pergamus. Der Zeus-Altar wurde von den Deutschen nach Berlin geschafft. Ja. Gell? Und hier, man kann schon sagen, diese Welt ist inzwischen, so wie der Herr Jesus ja auch schon sagt, in der Versuchung, dass er sagt, diese Welt ist dem Teufel übergeben, unter der Zulassung Gottes, nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir sind schon da, wo der Teufel wohnt. Und jetzt siehst du in der Endzeit plötzlich, wie das Teuflische immer stärker wird, weil eben das Geistliche zurückgedrängt wird. Und da kommt jetzt wieder die Verantwortung der Heiligen. Was heißt es, bereit zu sein? Was ist meine Aufgabe? Salz zu sein. Und das ist eine übliche Sache, das Bild von Salz. Salz ist immer nur in der Speise in geringem Maß vorhanden, ist aber ungeheuer wichtig. Und die Gläubigen sind ja nur die Minderheit, die kleine Herde. Aber wir sind das Salz auch dieser Welt. Und je mehr auch das Salz seine Salzkraft verliert, je stärker kommt auch letztendlich diese antichristliche Schiene zum Tragen. Rudolf hat es uns ja gezeigt, das hängt von mir persönlich ab. Jetzt haben wir hier halt einen entscheidenden Punkt. Im Daniel 7, Vers 25, und ich denke, es ist bekannt, dass das, was Israel im Körper geschah, uns oft im Geist passiert. Nur Beispiel, Israel zog durch das Blut des Lammes aus Ägypten aus. Wir ziehen durch das Blut des Lammes aus dem geistlichen Ägypten, aus der Welt aus, bei der Bekehrung. Und so steht hier geschrieben, dass der Treiber, das Volk des Höchsten, sprich neutestamentlich die Gläubigen, zermürbt. Und im Jesaja 9, als der Sohn Gottes angekündigt wird, als der Erlöser, sagt die Heilige Schrift etwas Interessantes. Sie redet hier vom Selben und sagt, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie im Tage Midians. Ist, und wenn wir heute eine Mediengesellschaft haben, ich habe ja gezeigt, dass es im Umfeld der Rückeroberung Jerusalems, als die Zeit der Heide zu Ende ging, 67, eigentlich geht die Epoche von 66 bis 68, dass dort eigentlich passiert ist, dass diese Medien uns überflutet, und die Folge davon ist etwas, dass der Mensch eigentlich vom Zeitgeist her nicht mehr die Ruhe hat, die unsere Väter hatten. Sondern wir haben etwas, wir werden vom Treiber getrieben. Weißt, manchmal überlege ich mir, du kannst machen, was du willst, du wirst angetrieben. Und die Bibel sagt, der Treiber ist der Teufel. Und in der Endzeit wird der Teufel versuchen, uns Gläubige mit demselben, mit dem er die Leute so weit narkotisiert, dass sie sich eben nicht bekehren, wer sie dauernd hetzt und dauernd antreibt, in weltlichen Dingen, aber auch in geistlichen Dingen, dass dauernd dieser Druck da ist. Und die Bibel sagt, es zerreibt, es zermürbt die Gläubigen, sie werden mürbe. Und wenn man mürbe wird, wird man müde. Wenn man müde wird, wird man lau. Wenn man lau wird, wird man unaufmerksam. Wenn man unaufmerksam wird, beginnt man nicht mehr wachsam zu sein. Und dann ist man auch nicht bereit. Und in 2. Timotheus 3, Vers 1, dort wird die Endzeit beschrieben als eine Zeit, die einen besonderen Typus von Menschen hervorbringt. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Gläubige normal sind. Also was ist normal? Ein Gläubiger lügt nicht, ein Gläubiger betrügt nicht, ein Gläubiger ist treu, aber in der Ehe, er ist treu den Geschwistern gegenüber, ein Gläubiger ist anständig, ein Gläubiger ist ehrlich. Das heißt, das Normale. Wenn wir das sind, vom Evangelium her, von der Erlösung her, dann muss uns klar sein, um uns herum ist was ganz anders. Durch die fortschreitende Endzeit entsteht dieser Typus von Mensch, der hier beschrieben wird. Dort heißt es, denn wir wissen. Und hier haben wir jetzt einen ganz zentralen Punkt, da wird dieser Mensch beschrieben, ihre Art und Weise. Denn wir wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und da steht wieder Ginosko. Das heißt einfach, ich weiß, und das hat Konsequenzen. Das heißt, das Wissen geht, da würde Oida dastehen, wenn es nur darum ginge, dass ich es weiß. Sondern Ginosko hat immer den Effekt, Wissen durch Erfahrung. Das heißt, hier letztendlich erwartet Gott das, was passiert von mir. Und da steht, In den letzten Tagen treten schlimme Zeiten ein. Hier steht ein schlimmes Wort. Hier steht das Wort vom besessenen Gadarener aus dem Matthäus-Evangelium. Dort steht Schalepoelian und hier steht ein Wort, die schlimme Zeiten, dann benutzt er das gleiche Wort wie für den besessenen Gadarener. Das heißt, es werden Zeiten auftreten, wo die Finsternis, der Okkultismus und die dämonische Wirksamkeit ähnlich wie bei diesem Gadarener die Menschen binden und beeinflussen wird. Und jetzt sagt er, diese Zeiten, da steht also praktisch das Wort Kairos, also der Zeitpunkt, diese spezielle Zeit wird schlimm sein. Sie wird von der Dämonie geprägt sein. Jetzt erklärt er, was das für Menschen hervorbringt. Die sind um uns rum. Jetzt kommt das Problem. Die beeinflussen uns. Das können wir gar nicht verhindern. Das ist einfach normal. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Da steht das Wort für seelisch lieben. Phileo. Geldgierig sein. Da steht auch lieben. Also sie werden das Geld mehr lieben als alles andere. Prahlerisch, überheblich, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Das lieblos hier bedeutet ohne familiäre Liebe. Also das Ziel, das Wort ist ganz stark ausgerichtet vom Grundtext her auf Familie. Also lieblos im Sinne von selbst in den eigenen Reihen. Und sie geht jetzt hin und sagt, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben, wieder mit seelischer Liebe, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Dann sagt die Bibel was ganz einfaches. Was soll ich jetzt tun? Alle sind um mich rum. Alle lügen, stehlen, betrügen und begehren die Sünde der Endzeit. Offenbarung 9, 20, 21 sind sie aufgelistet. Und in der Gemeinde dringt es ein. Was soll ich tun? Die Bibel sagt ganz einfach, von solchen wende dich ab oder weg. Jetzt sind wir wieder bei der inneren und äußeren Absonderung. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem, wenn der Treiber mich treibt, dann wisst ihr doch, was er mich treibt. Er treibt mich durch diese Leute. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass der Teufel oft auch die Menschen benutzt. Es kommt ja nicht aus dem hohlen Raum. Vieles kommt aus der Transzendenz. Zum Beispiel, wenn ich auf so eine Konferenz gehe, haben wir Anfechtung manchmal, vorher, hinterher, während der Konferenz. Ich habe schon erlebt auf einer Konferenz, dass ich die ganze Nacht mich schlaflos im Bett herumgewälzt habe und gekämpft habe im Gebet, wegen einer Sache, die an mich herangetragen wurde, die bösartig war. Am anderen Morgen stehe ich auf, ich habe zu Gott geschrien, ich war zerschlagen, gehe zum Frühstück und dann stellt sich raus, war gelogen. Der Teufel hat mir Fehlinformation zugespielt. Es war gelogen. Gelogen. Der Lügner von Anfang an, der uns durch Menschen anlügt, der uns letztendlich dauernd beeinflusst. Und diese Menschen beeinflussen uns von ihrer Art her. Und jetzt kommt das entscheidende Problem. Die Bibel sagt ja, ich soll im Lichte wandeln, ich soll im Geiste wandeln. Aber der Grundsatz, und das müssen wir einfach nüchtern sachlich sehen, und ich habe hier, sage ich ganz ehrlich, Niederlage eingesteckt, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass mich jemand anlügt. Ich gehe einfach davon aus, dass ich bin manchmal, sage die Gläubigen mir, du bist naiv, weil du glaubst immer, dass die so sind wie du. Wisst ihr, der wahre Gläubige lügt nicht. Der wahre Gläubige betrügt nicht. Ich habe schon Finanzbeamte zum roten Kopf gebracht. Mich hat ein Finanzbeamter aufgefordert, ich soll betrügen. Das war eine Kleinigkeit. Ich habe eingetragen gehabt in meiner Steuererklärung 150 Euro und er sagt, schreiben Sie 600. Sei, nee, ich habe bloß 150. Sagt er, bis 600 kontrollieren wir es nicht. Und ich sage, Entschuldigung, ich bin gläubig, 150. Hinterher habe ich ihm Jesus unser Schicksal gegeben und ich bin dann raus und der Finanzbeamte saß mit hochrotem Kopf am Tisch. Es ist einfach so, das Umfeld, das benutzt auch der Teufel, um anzugreifen, um uns hier zu treiben, um uns zu beschäftigen. Ich habe Leute manchmal, da bin ich am Telefon, überleg mir, ist das jetzt eine seelsorgerliche Not oder schickt dir der Teufel jemand, um dich zu beschäftigen? Ist manchmal katastrophal. Und oft erst eine Zeit danach merke ich, was das gekostet hat. Ich habe mal jemanden seelsorgerlich betreut, das hat fast meine Ehe zerstört. Und dann bin ich rigoros dagegen vorgegangen. Und dann hast du gemerkt, dieser Mann war eine Katastrophe. Er wollte gar nicht Gott dienen.
war Beschäftigungstherapie vom Teufel für mich. Wisst ihr, und dieses Umfeld wirkt auf mich ein. Und die Bibel sagt, du sollst im Lichte wandeln, du sollst im Geiste wandeln, du sollst in Christus bleiben. Johannes 15, und das ist genau das Problem. Wir werden so beschäftigt und so zugedeckt von diesen Dingen, und jetzt kommt das Problem. Wie kann ich angesichts dieses endzeitlichen Umfeldes, wie kann ich angesichts dieser geistlichen Kämpfe, auch in der Transzendenz, dieses, ich sag's mal, Zeitgeistes, dieses Menschen, der um mich rum ist, dieser ganze Einflüsse, die auf uns einströmen, wie kann ich wachsam bleiben? Wie bleibe ich klar? Das ist ja die Frage. Und da ist mir etwas klar geworden, ich habe das früher nie so richtig vergegenwärtigt, obwohl ich es theoretisch wusste. Die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 34, mitten im Zentrum der Bergpredigt sagt der Herr Jesus für uns Gläubige, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seinige sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und ich habe etwas festgestellt, dass der Befund, wenn ich mich der Sorge hingebe, eine ähnliche Wirkung hat wie Sünde. Das ist eine Form von Unglaube. Wenn ich mich der Sorge hingebe, habe ich genau zerstörerische Tendenzen. Ich werde getrieben, ich werde vom Geistlichen abgelenkt, ich werde beschäftigt, ich beginne daran zu zweifeln, dass Gott keinen Fehler macht. Und dieses teuflische Gedankengut, das bewirkt, dass ich dann beginne, vorwärts zu gehen. Wie wird es morgen sein? Wie wird es übermorgen sein? Was wird hier draus werden? Und die Bibel sagt ganz klar, Gott erwartet, dass ich im Heute lebe. Das ist für mich der entscheidende Faktor, auch bereit zu sein. Heute muss ich meine Sorge, 1. Petrus 5, Vers 7, auf den Vater im Himmel werfen. Heute, nicht morgen. Wenn ich aufstehe und Sorge kommt, dann muss ich wegwerfen. Die Bibel benutzt nicht umsonst das Wort wegwerfen. Nichts schüchtern wegschieben, sondern werfen. Das müssen wir mit radikaler Gewalt tun. Die Sorge müssen weg. Und ich habe bei mir festgestellt, ich bin ein Mensch, der in der Regel nicht tatmäßig sündigt, sondern eher bei mir speziell im Kopf ab. Aber ich habe festgestellt, wenn die Sorge kommt und ich der Sorge Raum gebe, dann begehe ich in der Regel Sünde wegen der Sorge. Das ist für mich wie ein Einstieg, wie ein Katalysator, der die Verbindung herstellt zu der Sünde. Und hier haben wir jetzt was, die Bibel sagt, du musst heute praktisch so leben, dass nur der heutige Tag von dir getätigt wird. Du musst deine Sorge weggeben, du musst sie dem Vater im Himmel ausliefern. Du musst heute so leben, wie wenn es dein letzter Tag in diesem Leben wäre. Wisst ihr, wenn ich sage, heute ist mein letzter Tag. Heute sterbe ich, dann lebe ich mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern, mit meiner Umgebung und mit dem, was ich in Ordnung bringen muss, völlig anders, wie wenn das nicht der Fall ist. Weil dann weiß ich ja, jetzt ist der letzte Tag, jetzt gilt's. Ich muss so leben, wie wenn heute wirklich mein letzter Tag wäre. Und Hebräer 3, Vers 7 sagt, darum wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Da zeigt die Bibel, wie diese verderblichen Einflüsse, wenn ich nicht im Heute lebe. Wisst ihr, was da ganz eiskalt steht? Wenn ich nicht heute ein Herz habe, das auf der Herr Jesus hört und wenn er nicht heute zu meinem Herzen reden kann und nicht heute die Stimme Gottes zu mir durchdringt, dann kann es, muss es nicht, aber dann kann es passieren, dass genau dieser Prozess abläuft, dass in meinem Herzen das Böse installiert wird, dass ich dann Gott gegenüber der erste Schritt in die Sünde tue. Der zweite, der dritte, der vierte. Höre ich den nächsten Tag nicht, höre ich den übernächsten Tag nicht. Und so rutscht man auf die schiefe Ebene und rutscht in das Elend hinein. Und die Bibel sagt, die Lösung heißt, heute keine Sorge, sondern gib sie dem Vater im Himmel. Und sie sagt, heute musst du dein Herz öffnen. Warum? Es könnte mein letzter sein. Wer von uns weiß denn, ob er heute Abend um 20 Uhr noch lebt? Weiß doch keiner, oder? Ich sage manchmal, meine Geschwister, wir haben es doch schön. In Albstadt ist so eine militärische Beobachtungsstation. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, ganz in der Nähe. Ich sage, es ist doch wunderbar, wenn die Atombombe fällt, dann geht es bestimmt Bruchteil einer Sekunde weg. Ich sage, hat natürlich die Konsequenz, dass du alle Zeit bereit sein musst. Du weißt schon nie, wenn es kracht. Das ist einfach das, was der Mensch nicht will. Wir leben alle so, ich habe das auch gesehen, ich habe das mit dem Auto erzählt, da fängst du an zu überlegen, ja, wann kannst du dir das leisten, wann wirst du das ändern, wann wirst du das wechseln, wie wirst du es machen, was machst du mit dem Urlaub, grundsätzlich nicht falsch. Aber in dem Moment, wenn diese Dinge mich so beschäftigen, dass ich nicht mehr mit dem offenen Herzen vom Herr Jesus im Heute lebe, dann bin ich nicht bereit. Weil dann wird mich dieses weltliche Zeugs, das zwar nötig ist, aber trotzdem vom Teufel missbraucht werden kann, wird mich von der Bereitschaft dem Herr Jesus gegenüber und von dem, dass er mein Herz beherrscht, abbringen. Und dann kommt etwas, ich sage es einmal so, es ist vielleicht eine schiefe Ebene, es ist etwas, das nicht abrupt passiert, es ist nicht etwas, das wie ein Überfall geschieht, sondern es geht langsam. Wisst ihr, und wenn es mal begonnen hat, dass ich nicht im Heute lebe, der Rudolf hat es auch gesprochen mit dem Ehepartner, ich habe eine Regel. Wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet. Und meine Frau ist meine einzige Frau. Ich habe vor kurzem gesagt, und hat sie gesagt, der Bruder war schockiert. Ich habe gesagt, exklusiv, sie einzige Frau in meinem Leben, ich der einzige Mann in ihrem Leben. Das ist für mich, für Gläubige, normal. In Epheser 4, 26 sagt die Bibel, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Die Sonne soll nicht untergehen. Das heißt, es soll nicht Nacht werden, bevor mein Zorn erledigt ist. Das heißt, ich muss, bevor ich ins Bett gehe, mein Leben in Ordnung haben mit Gott. Das ist heute. Und wenn ich im Heute lebe, meine Sorge heute am Vater im Himmel gebe, heute mein Herz am Herr Jesus öffne, dass er heute reingehen kann, bis in den letzten Zipfel, reinigen kann durch sein Blut, aber auch der Finger draufleben, wo es nicht in Ordnung ist, wenn das heute passiert und ich heute die Sünde, auch einen Zorn, wissen wir, man hat ja die Ausrede und sagt, ein heiliger Zorn. Aber ich habe den in der Bibel nicht gefunden, der heilige Zorn. Es gibt einen Zorn Gottes, der heilig ist, aber nicht bei Menschen. Es gibt etwas, wo ein Mensch für Gott eifert, das ist was anderes. Aber in der Regel ist der Zorn, der von mir kommt, ich sage jetzt ausdrücklich, der von mir kommt, nicht göttlich. Mir ist passiert, einer meiner Brüder ruft mich abends um 10:30 an und erzählt mir, was in der Gemeinde Schlimmes passiert ist. Ich bin explodiert wie eine mittelschwere Granate. Ich lege auf, meine Frau ist mein schlechtes Gewissen in solchen Dingen. Sie sagt zu mir ganz einfach, jetzt wissen deine Brüder, wie du bist. Ich bin dann noch kleiner geworden, wie ich bin. Ihr versteht? Aber das ist es. Wisst ihr, wir müssen uns einfach sehen. Heute, bevor du deine Augen schließt, wenn die Sonne untergeht, du gehst ins Bett, heute musst du dein Herz in Ordnung haben. Beispiel, Praxis. Ich rede nicht gern nur theoretisch. Ich war beim Missionswerk in der Schweiz. Es war alles schön, es war alles nett, es war wunderbar. Plötzlich überführt mich der Heilige Geist bei mir von etwas, was ich als Sünde erkannt hatte. Es war ja so schön und die Brüder haben uns so beschäftigt, wir haben so diskutiert. Und ich sage dann in meinem Herzen zu meinem Jesus, nachher, wenn wir aufs Zimmer gehen, dann werde ich das mit dir in Ordnung bringen und es bekennen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich ging ins Bett und war so müde, ich konnte nicht einmal mehr beten. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Dann ist mir das einzige Mal in meinem ganzen Leben passiert. Ich habe keine Migräne, gar nichts. Das einzige ist mir das an diesem Tag passiert. Ich bin aufgewacht, ich hatte so Migräne und so Kopfweh, dass ich nicht beten konnte. Ich konnte gar nichts mehr tun. Ich war wie gelähmt. Und dann bin ich da gelegen. Und dann war mir innerlich etwas klar. heute. Du hast heute gestern Abend gesagt, morgen. Das hat mir Gott beigebracht, du hast keinen Einfluss auf das Morgen. Vielleicht bist du immer morgen im Zustand, wo du nichts mehr in Ordnung bringen kannst, wo du dein Herz nicht mehr vom Herr Jesus ausschütten kannst. Das ist mir klar geworden. Heute, wenn er seine Stimme hört, um die Stimme zu hören, muss ich mein Herz öffnen. Und Jesaja 50, Vers 4 sagt, morgens beginne ich zu hören, wie ein Jünger hört. Wie hört ein Jünger? Indem er auf seinen Herrn hört. Indem er bekennt, ich bin ein Sklave Jesu Christi, rede Herr, dein Knecht hört. Das müssen die Schwestern genauso tun, indem sie sagen, rede, deine Magd hört. Indem er einfach sein Herz öffnet. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt von unserem Sendschreiben. Und das ist hier jetzt die Verbindung. Und zwar, die Bibel sagt relativ einfach, er ist der, der das zweischneidige Schwert hat. Und Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das Geist und Seele trennt, auch Mark und Bein, das einfach bei mir für Klarheit sorgt im Herzen. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn er der ist, der das zweischneidige Schwert hat, dann muss ich jeden Tag ihm erlauben, durch das zweischneidige Schwert in mein Herz reinzugehen. Ich habe erzählt, dass ich zeitweise 50 Kapitel, teilweise 30 Kapitel Bibel gelesen habe. Das kann man machen. Aber das ist nicht das Problem. Ich bin heute ganz, ganz arg drauf bedacht, trotz allem Bibelstudium und allem Griechisch und allem, was ich mache. Aber mir ist etwas viel wichtiger wie das alles, dass mein Herz wie ein aufgeschlagenes Buch vom Erlöser liegt in der stillen Zeit. Und dass er, der das zweischneidige Schwert hat, durch das Wort Gottes mein Herz durchbohren kann und Geist und Seele herausfiltert. Dass es klar vor meinen Augen liegt. Aber es reicht ja nicht. Jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt zeigt mir der Herr Jesus ganz klar in der stillen Zeit, heute, hier bist du fleischlich. Das war nicht in Ordnung. Jetzt kommt meine Entscheidung. Und da hat der Mensch wohl einen freien Wille, dass er jetzt Ja oder Nein sagt, dass er jetzt reagiert, dass er nämlich jetzt bereit ist, das in Ordnung zu bringen, bereit ist, es zu bekennen, bereit ist, es zu lassen, bereit ist, zurückzukehren auf die geistliche Straße, wieder den Weg dem Lamme nachzugehen, wieder im Lichte wandeln, wieder im Geiste wandeln und bereit ist, diesen Weg zu gehen, egal was es kostet. Und das ist hier in dem Sendschreiber an Pergamon. Er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ich sage es ehrlich, ich finde auch die Umstände manchmal katastrophal. Aber was nützt es? Wisst ihr, es hilft doch nichts, wenn ich jammere, es hilft doch nichts, wenn ich bestimmte Endzeitlehre benutze, nur um mich vor dieser schrecklichen Situation, in der wir alle drinstecken, in einer furchtbaren antichristlichen Umgebung, mich hier letztendlich zu, ich sage es mal so, verstecken oder zu fliehen. Sondern ich muss letztendlich mich stellen, weil das Problem ist ja nicht die Umgebung für mich. Für mich ist das Problem mein Herz. Die Umgebung ist nicht das Problem, sondern die Umgebung wirkt auf mein Herz. Ich habe nur eine Verantwortung, dass mein Herz dem, der auferstanden ist, der lebt und der das zweischneidige Schwert hat, offen zur Verfügung steht, dass er reinwirken kann. Und dass er heute, nicht morgen, heute zu mir reden kann und dass ich heute seine Stimme höre und heute gehorsam bin. Und das ist für mich Bereitschaft, weil ich ja nicht weiß, ob ich morgen lebe. Und ihr wisst es auch nicht. Weiß keiner von uns. Ich habe es ja erzählt. Mein Sohn mit dem Unfall, ich hatte genauso einen Unfall. Hätte tot sein können. Ja, da liegst du dann da hinterher und dann überlegst du dir, wenn jetzt die Stunde gekommen wäre, ohne Vorwarnung, wärst du bereit gewesen? Ist dein Leben in Ordnung? Oder musst du, wenn du in der Ewigkeit bei Herrn Jesus die Augen aufmachst oder im Preisgericht, musst du dich schämen für das, was war? Bin ich in Ordnung? Wisst ihr, das Grundproblem ist einfach, wir verdrängen das. Und jetzt sagt die Bibel, er kennt dich. Und er weiß auch, du hast meinen Namen festgehalten, du hast mich nicht verleugnet, also immer noch ein entschiedener Gläubiger. Aber jetzt sagt er etwas und erklärt, dass es Dinge gibt, die nicht öffentlich ablaufen. Antipas ist in der Kirchengeschichte nicht bekannt. Er sagt, das war mein treuer Zeuge, der getötet wurde. Wisst ihr, es gibt Dinge, die laufen nur zwischen mir und Gott ab. Die geht die anderen Leute nichts an. Es gibt auch Dinge, wo ich vielleicht wollte, dass die andere das sät, wo Gott sagt, nein, ist eine Sache zwischen mir und dir. Das heißt, dieses wirklich innige Verhältnis zwischen Herr Jesus und mir geschieht heute. Es geschieht heute durchs Wort Gottes, indem er durch den Heiligen Geist das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert in mein Herz stößt und das alles hervorbringt. Und dann werde ich letztendlich transparent, vollkommen sichtbar, lauter, ehrlich vor Gott. Und dann kann der Herr mit mir Schritt für Schritt weitergehen. Er ist der, der das Schwert hat. Und meine Aufgabe ist letztendlich, mich dem Schwert auszusetzen. Und dann plötzlich redet Gott, Vers 14 von unserem Sendschreiber heißt es nämlich, ich habe dich, dass du die Lehre Bileams festhältst. Wisst ihr, was Lehre Bileams ist? Bileam konnte ja Israel nicht verfluchen, Vierter Mose. Er hat was ganz Einfaches gemacht. Er hat ihnen die Frau der Heide geschickt. Das heißt, er hat sie vermischt. Das ist der entscheidende Punkt. Dann erkenne ich vielleicht plötzlich, wenn ich heute vor Gott stehe, dass ich keine Vermischung dulden darf. Und das ist das, was ich schon sagte, wir müssen unseren jungen Leuten sagen, du kannst keinen Ungläubigen heiraten. Wenn du erst zum Glauben kommst, wenn du gerettet bist, wenn du verheiratet bist und du kommst dann erst zum Glauben, dann hast du 1. Petrus 3 zu tun, dem anderen durch deinen Lebenswandel zu zeigen, was es heißt, ein Gläubiger zu sein. Aber wir müssen den Leuten sagen, ihr dürft keine Ungläubigen heiraten. Es fängt schon an, ich habe selbstsorgerlich solche Dinge erlebt mit der Steuererklärung. Der Ungläubige betrügt, der andere will nicht betrügen. Und dann ist jedes Jahr Krach, wenn es um die Steuererklärung geht. Und dann geht es um Kinder. Was dürfen die, was dürfen sie nicht? Das ist jedes Jahr Krach. Die Frau will in die Versammlung, der Mann will einen Ausflug machen. Ist schön Wetter heute, oder? Wann willst du in die Versammlung? Halbstadt, wir gehen in den Bodensee. So läuft es. Wisst ihr, und man erspart sich ganz viel Ärger, wenn man gehorsam ist. Und wenn man gehorsam ist, Gott macht doch keinen Fehler. Er weiß doch ganz genau, er hat mich berufen. Soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten? Wo soll ich hingehen? Weiß er doch. Wisst ihr, und da muss man einfach bewusst sein. Und ich meine jetzt das von der persönlichen Vermischung. Und dann kommt die Vermischung im Geistlichen. Dass er mir plötzlich klar macht, mit diesen Leuten kannst du nicht zusammenarbeiten. Sie leugnen die Auferstehung Jesu. Sie tolerieren Sünde, die Gott nicht tolerieren will. Und die er mit Gericht belegt hat. Und jetzt sagt die Bibel, halte dich von diesen fern. So heißt unser Text im 2. Timotheus. Das heißt, er sagt mir dann auch, geh weg, geh innerlich weg und äußerlich, trenne dich, mach klar Schiff, mach einen Schnitt. Und das braucht Mut. Und wo kriege ich den Mut her? Ich kriege den Mut her, wenn ich vor ihm stehe und sein Wort in aller, wirklich, ich sage ausdrücklich das Wort, mit aller Gewalt in mir wirken lasse. Dann bekomme ich den Mut, hinzugehen und Dinge zu tun, die letztendlich nicht möglich sind. Ich weiß nicht, ob ihr das glaubt. Ich bin von Natur ein Feigling. Ich konnte erst, als ich wirklich den Herr Jesus erlebt habe und in der Tiefe von ihm geprägt wurde durch das Wort Gottes, habe ich Dinge getan. Es wäre für mich vorher unmöglich gewesen, hinzustehen. Ich bin einmal in einer Versammlung von 80 Predigern und ich war der Jüngste und der Kleinste und vielleicht auch der Dümmste, bin ich aufgestanden. Die haben alle Hurra geschrien wegen einer völlig ungeistlichen Sache und ich war der Letzte, die haben mich ganz schüchtern gemeldet, bin ich aufgestanden und gesagt, ist alles falsch. Und dann sind sie über mich hergefallen, wie die Geier über das Opfer. Und ich weiß ganz genau, dass ich von meiner Natur die Kraft nicht habe. Wo kommt die her? Vom Herrn Jesus. Das heißt, es hängt alles in der Bereitschaft ab, ob ich ihm heute lebe, ob ich heute vor ihm alles in meinem Leben regle. Und ich sage es mal so, kann ich das? Es gibt eine Bibelstelle, die ist für mich mit der größte Trost in meinem geistlichen Leben. Und mein geistliches Leben ist oft Kampf. Die Bibel sagt nämlich etwas, das jeden religiösen Vorbehalt hinwegwischt. Hebräer 10, ab 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Bibelstelle ist relativ einfach. Die besagt, dass der Herr Jesus, als er nach der Auferstehung ins innerste Heiligtum ging im Himmel, und wir wissen ja, dass die Originalstiftshütte im Himmel steht. Und die Originalstiftshütte hat einen Sühnedeckel, die hat eine Originalbundeslade. Es sind jetzt Bilder. Die Bildersprache der Bibel zeigt es einfach, dass wir es fassen können. Und jetzt haben wir hier etwas, die Bibel sagt, du kannst jetzt durch das Blut Jesu ins innerste Heiligtum gehen. Was ist das innerste Heiligtum? Das innerste Heiligtum ist der Sühnedeckel. Dort wurde das Blut draufgesprengt. Dort hat sich die Schechina, die Wolke und Feuersäule, draufgesetzt. Und 4. Mose 7, Vers 89, das ist die Belohnung, wenn man die 88 Verse vorher liest, da kommt nämlich 12-mal das Gleiche, steht da, ja, ich habe das immer gesehen als Belohnung, ich habe die alle 12-mal gelesen, wie eine Schale mit Mehl gefüllt wird und so, 12-mal hintereinander. Und dann kommt die große Belohnung. Dann sagt er, und ich werde zu dir reden vom Sühnedeckel. Dann bin ich im Zentrum der Gegenwart Gottes. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Dann wird die Bildersprache aufgelöst. Römer 3, Vers 25. Da steht im Grundtext Hilasterion. Und Hilasterion ist die Übersetzung vom Hebräischen Kaporet, sprich vom Sühnedeckel. Das heißt, das ist der Sühnedeckel. Sie sagt, der Herr Jesus ist dein Sühnedeckel, dein Zentrum. Jetzt sagt die Bibel, ich kann ins innerste Heiligtum zum Herrn Jesus vordringen, in die totale Gegenwart Gottes. Im Glauben. Ich, kleiner Mensch, kann das. Ich kann mein Herz zum Herrn Jesus erheben. Er steht vor mir mit seinem zweischneidigen Schwert und ich kann ihm mein Herz ausschütten. Wie die Hanna, ich kann jede Sorge, jede Not, alles, was mich plagt, beim Herrn Jesus ablegen und kann so mein Herz im Zustand halten, dass ich jederzeit, jede Sekunde bereit bin. Und das kann ich, wenn ich gefesselt bin. Das kann ich, wenn ich in einer Sitzung drin bin. Das kann ich, wenn die Leute um mich reden. Das kann ich, wenn die Leute um mich alles veranstaltet, was der Treiber, der Teufel macht, um mich abzulenken. Ich kann innerlich mein Herz nehmen, egal was da drumherum ist. Da hat es kein Hindernis. Die Bibel sagt, es ist ein lebendiger und wirklich freier Weg und kann mein Herz in größter Trubel erheben zu meinem Jesus. Ein Schrei und ich bin im innersten Heiligtum. Und das ist etwas Gigantisches. Jetzt kann ich plötzlich mit ihm völlig normal leben. Und kann vernünftig leben in dieser Welt, aber ich kann mich abschotten, dass die Welt mich nicht packt. Da gehört aber auch dazu, dass ich ihm mein Herz öffne, dass er mit dem zweischneidigen Schwert wirklich hingeht und Geist und Seele trennt. Und dann kommt das raus, was der Paulus sagt. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das heißt doch zu Deutsch, ich bin bereit. Dann kommt die Bereitschaft. Aber die Bereitschaft kommt immer nur aus dem Heute. Wisst ihr, man hat uns weiß gemacht in der Endzeit-Thematik. Ich bin jetzt lang genug auch in allen Endzeit-Fragen, habe ich mich auseinandergesetzt. Ich habe Berge von Büchern, waren es auseinandergesetzt und gesagt, wenn du die Verführung erkennst und der Verführung aus dem Weg gehst, dann bist du bereit. Irrtum. Bereit bin ich, wenn mein Herz bereit ist. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich denke, das ist zentral, Matthäus 24, 45. Da steht was ganz Seltsames. Passt überhaupt nicht zu unserer Vorstellung, aber das ist göttliche Wahrheit. Da sagt die Bibel, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Und dann sagt sie, in der Folgezeit, wenn ein Knecht es nicht tut, ist er ein böser Engel. Das heißt doch hier, wenn ich mein Herz vor Gott in Ordnung habe und ihm diene und das tue, was er von mir will, dann bin ich bereit. Heute. Was heißt es? Ich und du, wir haben beide den Platz im Leib Christi. Du bist ein Ohr, du bist ein Mund, du bist eine Hand, du bist ein Fuß, hat Gott festgesetzt seit der Wiedergeburt. 1. Petrus 4, Vers 10. Du hast eine Gnadengabe von Gott, um zu dienen. Du hast vielleicht die Fähigkeit aus Römer 12. Dort sind gigantische Geistesgaben aufgelistet. Fähigkeiten, die du normal nicht hast. Du hast Römer 12,3, ein Maß des Glaubens. Gott hat genau festgesetzt, wie weit du gehen sollst, ohne dass du dein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du ein kleines Maß hast. Wichtig ist nur, dass du dein Maß auslebst. Hast du ein großes Maß? Bitte das große Maß ausleben. Und 2. Korinther 10, Vers 13, er hat dir das Arbeitsumfeld gegeben. Das ist alles da. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in Christus. Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig, du bist in ihm zur Fülle geboren. Wisst ihr, wir haben alles, ein vollkommenes Opfer, eine perfekte Berufung. Jetzt sagt hier Matthäus 24, du musst es nur tun. Jetzt lebe das, was Gott dir gegeben hat, was er für dich als Auftrag hat, aus. Versteht ihr, wenn ich jetzt heimgehe, ich mache noch einen Umweg, aber wenn man heimgeht oder in den Alltag geht, dann spielt es nur eine Rolle, dass ich heute vor Gott lebe, dass ich morgen vor Gott lebe im Heute und dass ich immer bereit bin, das zu tun, was er will. Das ist der Treue und der kluge Knecht, der tut das, was seine Aufgabe ist. Und wenn ich dann unsicher werde, was mache ich dann? Dann gehe ich wieder vor das Angesicht Gottes, gehe zum Herr Jesus, diesen Weg aus Hebräer 10, öffne mein Herz ihm, lege ihm mein Herz auf den Altar und sage, mach mit mir, was du willst. Herr, ich erwarte, dass du mir einfach hilfst und jetzt zeigst, was ich tun soll. Und er wird es tun. Das heißt, es hängt alles nur davon ab, dass ich heute in seiner Gegenwart lebe. Und Lukas 21 zeigt nochmals etwas. Die Gläubiger haben ja die wildeste Theorie ausgegraben über Endzeit, über völlige Bewahrung, über Termine zur Entrückung. Manche haben dann ganz wilde Theorien herbeigebracht, haben gesagt, wir werden von Flugzeugen abgeholt. Manche haben gesagt, wir werden in Petra, in der Felsenstadt, versteckt. Gell, manchmal musst du den Kopf schütteln, was für Fantasie bei den Gläubigen so vorherrscht. Die Bibel sagt hier was ganz anderes. Wenn ich den Gläubigen sage, egal was kommt, mit diesem Vers 36, ich lese schon ab 34, von Lukas 21, bist du völlig sicher. Völlig sicher. Wenn du heute in dem lebst, passiert da nichts. Dort steht, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit, heute, und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich muss heute vor dem Herr Jesus stehen. Wisst ihr, ich gehe manchmal hier und sage, Herr, erleuchte mich durch dein Heiliger Geist, gib mir Weisheit durch dein Wort. Ich verstehe es nicht. Ich bete oft, Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Das beinhaltet mein Leben, das Leben meiner Familie, das Leben der Gemeinde, das Leben der Christenheit, das Leben dieser Welt. Zeig mir, wie du es siehst. Dass ich nicht nach meiner Seele gehe, sondern nach deinem Wort, nach deiner Weisung. Lass mich es erkennen. Wisst ihr, wenn man so heute lebt, ausdrücklich heute, 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 nicht morgen, heute. Ich kann jetzt sagen, morgen früh fange ich an. Heute müssen wir anfangen. Und wenn ich so lebe, dann sagt die Bibel, dann bist du bereit. Also man braucht keine Angst vor der Endzeit zu haben. Sondern man muss nur gucken, dass sein Herz vor Gott in Christus in dieser Haltung ist und du bist bereit. 100%. Aber ohne das Herz zum Herr Jesus zu erheben, ohne dass das zweischneidige Schwert, sein Wort, mein Herz trennt nach Geist, Seele und Leib, gibt es keine Bereitschaft. Gibt es nicht. Weil es hängt alles von ihm ab. Es hängt davon ab, wie er und ich zueinander stehen. 1. Timotheus 4,16. Timotheus war ja der Schüler von Paulus und er hat in ihrer besonderen Weise auch zugerüstet. Und er sagt hier dasselbe. Er sagt in Vers 16 von Kapitel 4, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, auch die, welche dich hören. Und davor sagt er, sei ihr Vorbild den Gläubigen im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Wo kommt es her? Es kommt aus der innigen Beziehung zwischen Jesus und mir, wenn er sein Wort lebendig macht. Wisst ihr, man kann die Bibel lesen, indem man einfach sagt, bei bestimmten Dingen, ja, das ist so, nimmt es als, ich sag's mal, Information zur Kenntnis, oder man macht es anders, man öffnet sein Herz und sagt, Herr, wie ist das bei mir? Wie willst du das bei mir?
Und da haben die meisten Gläubigen Angst, weil sie denken, weil sie ein verstecktes, schlechtes Gewissen haben, dass der Herr was sagt, was sie nicht hören wollen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich ganz ehrlich vor Gott bin und mein Herz auf den Altar lege, kam noch nie etwas, was ich nicht hören wollte. Sondern er hat immer etwas getan, das bei mir zum Heil, zum Sieg und letztendlich zu der geistlichen Besserung, zum Wachstum förderlich war. Ich bin tief überzeugt, es gibt biblisch für die Bereitschaft des Herzens keine andere Botschaft als heute. Heute, wenn er seine Stimme hört. Heute. Darf ich mal ganz, ganz direkt werden. Ich packe mich an der eigenen Nase, aber ich kläre das bei mir. Eigentlich habe ich es am besten erklärt, dass wenn man aufsteht. Wo stehst du heute vor ihm? Könnte jetzt die Bombe fallen? Könntest du jetzt die Augen schließen? Könntest du jetzt die Augen in der Ewigkeit aufmachen? Könntest du in der Ewigkeit ein Haupt erheben und sagen, Herr, bei uns ist alles klar? Ging das? Er begreift. Heute. Ich gehe nur weiter. Jetzt muss es klar sein. Wenn wir das mitnehmen von der Konferenz, wir haben viele wertvolle Dinge gehört. Wenn wir das mitnehmen, heute. Heute muss ich bereit sein und dann wird der Rest sich klären. Dann werden wir uns alle im Himmel wiedersehen, bin ich überzeugt. Dann werden wir keine Probleme haben, wird keiner von uns in der Endzeit kaputt gehen, keiner wird scheitern, keiner wird Gott Schande machen, sondern wir werden etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das möge Gott an uns wirken. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, es ist herrlich, was du getan hast, dass du die Himmel durchschritten hast und dein kostbares und teures Blut ins innerste Heiligtum getragen hast, zu dieser völligen, totalen und allgenugsamen, für alle Ewigkeit gültigen Erlösung. Und dass wir durch Glaube Zugang haben, durch diesen herrlichen, lebendigen neuen Weg und dass du bereit bist, unsere verderbte Herzen, auch unsere Herzen, die so sehr nach unserem eigenen Ego gehen, die so sehr sich von diesen Menschen beeinflussen lassen, auch von dieser antichristlichen Umwelt, dass du bereit bist, mit deinem zweischneidigen Schwert, so wie du es im Sendschreiber in Pergamus sagst, unser Herz zu durchbohren, dass keine Vermischung, dass keine Bösartigkeit ist und dass alle diese Dinge, die letztendlich uns zum Fallstrick werden, dass sie hinweggehen. Gib uns einfach Gnade, heute vor dir zu leben, jetzt vor dir zu leben, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Lass uns alle Zeit in deinen Fußstab verwandeln, wie die kleinen Kinder. Egal, was die Menschen sagen, ob es ihnen gefällt, nicht gefällt, egal, ob ich angesehen werde, nicht angesehen, völlig egal. Lass das in unser Herz brennen, dass es nur eine Rolle spielt, vor dir und damit vor Gott in Christus zu leben und in deine Fußstapfen zu wandeln und alle Zeit ein offenes Herz zu haben, wenn du redest durch dein zweischneidiges Schwert. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen mit diesem Schwert täglich so durchbohrst, dass du mit uns zum Ziele kommst. Das möge auch für diese Endzeitkonferenz geschehen. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.